This is Headline.
Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des gepflegten Partycatch. Ich begrüße euch zu einer weiteren Ausgabe von Headlock, dem Wrestling-Podcast. Mein Name ist Olaf Bleich, meines Zeichens Spielejournalist, freier Autor und Wrestling-Junkie seit über 25 Jahren. Und an meiner Seite ist heute mal nur ein Co-Moderator, nämlich der David vom MannTV. Moin, David.
Guten Morgen.
Eigentlich haben wir heute ja ein Thema, was perfekt zu einer Dreier-Kombo gepasst hätte, aber irgendwie hat es dann zeitlich bei den anderen Kollegen nicht hingehauen. Deswegen müsst ihr wohl oder übel mit dem Headlock-Tag-Team hier Vorlieb nehmen. Nämlich in der heutigen Ausgabe geht es um den aktuellen WWE-Champion, um Roman Reigns. Da wird ja aktuell sehr viel gestritten und diskutiert, ob er der richtige Mann an der Sonne ist von WWE. Und in dieser Ausgabe wollen wir so ein bisschen über seine Karriere sprechen, aber auch über den weiteren Weg, den er nehmen könnte. Ich steige einfach mal ganz spontan ein mit so ein bisschen kleinen Rückblick auf seine Laufbahn. Er ist ja damals, also klar, er war ehemaliger Footballspieler, ist dann zu WWE gegangen, hat da einen Vertrag unterzeichnet, war dann bei Florida Championship Wrestling, bei den Developmentals bei WWE und hat dann eigentlich relativ schnell den Sprung geschafft. Nämlich 2013 sind er gemeinsam mit Seth Rollins und Dean Ambrose bei der Survivor Series debütiert und haben da eben in das Titelmatch eingegriffen. Und das war dann auch die Gründung von The Shield. Und ich frage dich jetzt mal, David, was sind denn deine Erinnerungen an The Shield?
Also erstmal sehr starkes Stable, wie es dargestellt wurde, war eigentlich genau richtig. Und es war auch vor allen Dingen wieder was Neues in der Zeit. Einfach auch, weil es Outdoors waren. Die haben sich an nichts gehalten. Allein schon der Entrance, dass sie durch das Publikum reingekommen sind, das hatte halt einen gewissen Impact. Was ich am meisten in Erinnerung habe, ist einfach die Fehde gegen die Wyatt Family, weil das war einfach episch, als sie irgendwann im Ring einander gegenüberstanden und die ganze Halle einfach nur geschantet hat, this is awesome.
Ja.
Das Match selber war auch grandios, also eigentlich haben sie bei The Shield alles richtig gemacht.
Ja, absolut. Ich finde auch, normalerweise WWE tendiert ja immer dazu, wenn sie ein Stable hat, dass man dann relativ repetitive Matchfolgen aneinander reiht. Da wird dann einfach das eine Stable gegen das andere gesetzt oder dann eben ein bisschen durchgewürfelt. Der Witz war aber, auch wenn, ganz egal, wen The Shield angetreten ist, es ist jetzt egal, ob es irgendwie Team Hell No und Randy Orton war oder die Wilds, wie du sagst, oder Evolution, du hattest immer absolut fantastische Matches, die eben zum Ende hin im absoluten Chaos kulminiert sind. Und eigentlich war jedes The Shield-Match war halt irgendwie ein Big-Match, egal gegen wen sie angetreten sind. Und wie du gerade schon gesagt hast, also ich finde auch, dass sie es am Anfang absolut richtig gemacht haben. Die sind ja im Prinzip erstmal über Monate in die Hallen gekommen, haben Leute verkloppt, dann gab es die Triple Powerbomb und haben aber kein reguläres Match bestritten. Das heißt, man wusste gar nicht so genau, wo kann man die jetzt einsortieren. Sind die gut, sind die böse? Sie hatten ja irgendwie ihre eigene Motivik. Und ich glaube, gerade dieses Außenseiter-Gimmick, so von positiven Sinne, hat dann auch so ein bisschen den Reiz ausgemacht. Und um dann mal wieder auf unseren eigentlichen unser eigentliches Hauptthema hier zu sprechen zu kommen, Roman Reigns, der war ja am Anfang ausgesprochen ruhig. Der hat ja eigentlich kaum geredet, sondern hat ja eigentlich eher Taten folgen lassen. Und das war ja auch genau richtig, oder wie siehst du das?
Genau, das denke ich halt auch. Erstmal die Mischung war halt bei den drei sehr gut. Der Durchgeknallte, der Highflyer und dann halt das Powerpaket. Und da haben sie halt Roman Reigns eigentlich genau richtig eingesetzt. Und so kam er auch halt glaubwürdig rüber. Einfach ein Powerhouse, das halt zerstört, nicht viel sagen muss, sondern einfach Taten sprechen lässt. Im Grunde genommen konnte man dadurch auch ein bisschen kaschieren, dass er halt am Mic noch nicht so stark war und ähnliches. Weil die Promos hat er meistens Dean Ambrose gehalten oder Seth Rollins. Reigns hatte meistens einen Catchphrase, das war's dann. Aber das passte auch zu ihm.
Ja. Also ich finde, er hat da echt so ein bisschen die Rolle des Enforcers eingenommen. Weißt? Der muss nicht reden, sondern er kommt halt rein, mäht die Gegner nieder und im Zweifelsfall holt er dann den Sieg fürs Team und das war's. Deswegen dieser ruhige Charakter hat dann eigentlich auch perfekt dazu gepasst. Deswegen muss ich ehrlich gesagt sagen, dass mir dann der also erstmal, vielleicht um dann nochmal so ein bisschen weiter auszuholen, es gab ja dann noch, also da waren dann die The Shield waren ja im Prinzip bis was war das? Anfang 2014 waren sie eigentlich noch so ein bisschen Tweener und da wusste man nicht so genau, wo man sie hinstecken sollte. Oder sogar waren sogar als Heels unterwegs. Beim Rumble 2014 gab es ja dann eine ganz besondere Episode, nämlich da standen dann ja, wenn ich mich nicht komplett täusche, Batista und Roman Reigns als letzte beiden im Ring sich gegenüber. Und eigentlich hatte WWE da ja geplant, Batista als großen Helden wieder aufzubauen, als großes Babyface. Das hat dann nicht ganz so funktioniert.
Ja, generell bei dem Rumble war ja auch schon, dass sie vom Booking her es sich irgendwie verscherzt hatten mit dem Publikum. Wegen vorher halt mit Daniel Bryan.
Genau, stimmt.
Ja. Und das Finale war halt eigentlich der Moment, wo man eigentlich Roman Reigns hätte pushen können. Das war der richtige Moment, weil die Halle stand auf seiner Seite, weil die sich sagten, bevor ein Teilzeit-Wrestler jetzt den Rumble gewinnt, lass diesen jungen, diesen aufstrebenden Star das gewinnen. Und genau das hatten sie halt nicht gemacht.
Ja, ich finde auch, dass Roman Reigns hatte auch in den Vorwochen halt eben so seine Rolle gefunden. Ich finde, dass ihn immer so diese, also er hat halt schon ein ganz eigenes Bewegungsmuster. Also du erkennst anhand, wie er sich bewegt, erkennst du ihn unter Tausenden raus. Also es ist egal, ob beim Superman-Punch oder beim Spear, es wirkt einfach besonders und speziell für ihn. Und dadurch, finde ich, hat er halt auch mit dem Publikum connected, weil das halt eben so geil aussah. Und
gerade der Superman-Punch.
Der
wirkt halt optisch super. Nur das Problem, beziehungsweise der Unterschied zu jetzt, muss man darauf achten, ist, diese Moves hat er damals viel seltener benutzt.
Ja.
Und jetzt benutzt er halt viel weniger Moves, dafür aber diese herausragenden immer öfter.
Ja, das ist tatsächlich was, was ich auch als Problem da sehe, nämlich gerade eben diese inflationäre Benutzung bestimmter Signature-Moves, weil halt die Crowd darauf reagiert. Und gerade wenn du eben dann ein, jetzt springen wir schon in die Jetztzeit, in die Gegenwart, aber egal, aber gerade wenn du dann eben ein Six-Man-Tag-Match hast und dann im Prinzip macht Roman Reigns irgendwie den Save zum Ende und zeigt dann, keine Ahnung, 4 Superman-Punches, 3 Drive-By-Dropkicks und 2 Spears, dann ist das eben irgendwann ein bisschen langweilig bei 2 Sendungen die Woche. Das sehe ich halt auch so. Aber damals war es auf jeden Fall was Besonderes. Also da gibt es halt gar nichts. Und da habe ich auch lautstark für Roman Reigns gechantet, weil ich auch Batista nicht im Main Event sehen wollte. Das ist ja dann zum Glück nicht so gekommen. The Shield ist dann letztlich Babyface geturnt gegen die Authority und gegen Kane. Hatte dann dieses, naja, nennen wir es mal Gnadenmatch gegen die New Age Outlaws und Kane, wenn ich mich komplett täusche, bei WrestleMania, oder? War das so?
Ich weiß nicht, ob Kane dabei war. Ich weiß nur, dass das Match sehr, sehr kurz war und der Face-Turn war eigentlich gar nicht nötig. Wie soll ich das beschreiben? Es ist im Grunde wie bei Steve Austin damals, der eigentlich ein Heel war, dann Tweener und deshalb gefeiert wurde. War bei Shield eigentlich auch so. Die hätten gar nicht Face-Turn müssen, sondern die Leute mochten halt, dass das die Outlaws waren.
Genau. Ich finde es auch generell im Wrestling immer sehr problematisch, wenn im Prinzip sich das Publikum für einen Charakter entschieden hat oder für eine Gruppierung entschieden hat und dann aber die Liga noch einmal versucht, so den Daumen drauf zu drücken und zu sagen, oh ja, übrigens, wir finden das auch total super, dass ihr euch so entschieden habt.
Ja.
Ja, also dann wird es halt eben problematisch und so fand ich das eben auch bei The Shield, die ja dann im Prinzip auch relativ schnell nach dem Babyface-Turn ja auch aufgelöst worden sind. Das war ja dann nach WrestleMania, hat sich ja Seth Rollins gegen die Gruppierung, gegen seine Brothers in Arms gewendet und hat Dean Ambrose und Roman Reigns mit dem Steel Chair niedergeschlagen und war dann ja der Authority-Champion.
Genau, wobei da dann wieder das Problem aufkam, dass er dann anschließend nur gegen Reigns gefädet hat.
Ja, das
von der Logik her war es halt ein bisschen komisch.
Ja, ja, also man hat dann halt schon gesagt so, okay, das sind unsere beiden Top-Leute, die wollen wir jetzt irgendwie da in die Main-Fehde einbauen und Dean Ambrose ist da so ein bisschen unter die Räder gekommen, obwohl er halt eben auch total over war.
Genau, das war das Problem, die haben im Grunde genommen denjenigen, der am meisten over war, rausgenommen, ja. Und der wurde immer mehr over, weil ich glaube, vom Publikum her gab es einfach diese Trotzreaktion ein bisschen und das hatte man nicht gemerkt.
Ja, ich glaube, das Publikum hat sich da fing es glaube ich so an, dass das Publikum sich wirklich noch viel mehr bevormundet fühlte, als mit diesem ersten Babyface-Turn, genauso wie mit dieser Daniel-Bryan-Geschichte. Also da hat dann das Publikum auch so seine eigene Dynamik entwickelt und hat halt eben gemerkt, okay, wir haben theoretisch irgendwie einen Einfluss und das versuchen wir jetzt auch geltend zu machen. Das hat dann ja bei Roman Reigns aber letztlich irgendwie so gar nicht funktioniert.
Nicht wirklich.
Ja, und ich muss ehrlich sagen, wenn ich jetzt so zurückblicke, diese Zeit nach dem Shield-Split ist für mich eigentlich so eine Blur-Phase in meinem Kopf. Ich kann mich an kein Match von Roman Reigns wirklich ganz klar und eindeutig erinnern, weil es so ein bisschen an mir vorbeigegangen ist. Also
Ich glaube, das lag aber auch daran, dass halt es kaum richtige Promos gab. Er war halt noch nicht so weit. Also, wie soll ich das beschreiben? Er ist halt relativ frisch erst im Business drin. Und man hat halt gemerkt, gerade am Mic, er ist halt noch nicht so weit, dass er halt starke Promos halten kann. Und plötzlich stand er alleine da. Vorher konnte man das gut kaschieren. Und jetzt hatten sie halt ihn gegen Rollins gestellt, der halt am Mikrofon schon stark ist. Und dadurch wurden halt diese Schwächen erst offensichtlich.
Ja, ich finde auch, dass Rollins sich da gerade in dieser Zeit unfassbar entwickelt hat. Gerade am Mikrofon hat er einfach geile Heel-Promos abgeliefert und dagegen stand dann ein Roman Reigns halt irgendwie wie der, naja, der, so ein bisschen wie der dumme Kleiderschrank daneben, der irgendwie da nichts, ja, er konnte halt zwar körperlich dagegen halten natürlich, aber eben irgendwie geistig nicht und das hat ihm dann auch nicht gut getan. Ich meine, letztlich braucht eben ein Top-Babyface eben auch eine gewisse Rhetorik und auch so eine gewisse Art, auch in seinen Promos mit der Crowd zu connecten, das hat eben nicht so wirklich funktioniert in der Zeit. Und das.
Ja, sie haben ihn sehr geschadet dadurch, meiner Meinung
Ja.
nach. Und zwar unnötigerweise, weil Potenzial hat er ja. Also
Ja.
das ist ja unverkennbar. Aber ihn dann quasi ins kalte Wasser zu werfen, er war ja direkt quasi im Main-Event-Spot drin,
Ja.
könnte man sagen. Und das von 0 auf 100. Vorher hatte der halt nur seine Catchphrases ab und zu. Und jetzt musste der halt richtig lange Promos halten. Und du hast halt gemerkt, wie unsicher er halt auch war. Dadurch wurde auch sein Gimmick ein bisschen zerstört. Sie hätten das kaschieren können, wenn sie zum Beispiel so gebookt hätten, dass er nicht viel sagt, sondern einfach immer hinter Rollins her ist und überrascht oder überfällt, wann immer.
Ja, ich meine,
Das wäre anders gewesen.
letztlich haben sie es ja, wenn du jetzt mal so in der Wrestling-Historie zurückblickst, zum Beispiel bei einem Goldberg hätte man es ja genauso gemacht. Der kam halt rein, hat geschrien, who's next? Zack, und hat seine Gegner weggebügelt. Im Prinzip hätte man das in einer abgeschwächten Fassung, also in einer menschlicheren Version, auch so bei Reigns durchführen können. Ich meine, warum muss der lange Promos halten? Warum? Ich weiß, ich habe es halt nicht verstanden. Wenn du wirklich jemanden hast, der offensichtlich so unsicher ist, warum drückst du dem dann ständig das Mikro in die Hand und hier jetzt halt mal dagegen und so? Und es hat einfach nicht funktioniert. Ja, und
Richtig, und zudem muss man noch beachten, was ich halt schon sehr auffallend fand, die beiden haben ein Entrance bekommen, ein neues Outfit, und er kam immer noch durchs Publikum mit dem
ja.
Shield-Theme. Es wirkte halt nicht so, als wenn er jetzt so ein Einzelwrestler wäre, sondern einfach nur die Überreste von The Shield.
Ja, absolut. Das ist halt auch ein Problem, aber andererseits stand dieser Entrance halt eben dann auch noch im krassen Kontrast halt jetzt eben wiederum zu seinem Gimmick und das hat dann eben noch viel weniger gepasst, ne?
Genau.
Ja, weil er jetzt auf einmal war er dann der, ja, eigentlich der strahlende Held, ist aber trotzdem dann der Außenseiter, der eben dann durchs Publikum kommt und eigentlich noch den Relikten der Vergangenheit so ein bisschen hinterherhinkt. Also man hatte immer das Gefühl gehabt, dass Roman Reigns, wie du es gerade gesagt hast, das ist der Überrest von The Shield. Und noch dazu der Überrest, der halt nicht vernünftig reden kann, sondern einfach nur, also man kann ja Roman Reigns vieles absprechen, aber eins hat er halt, und das ist für mich ein natürliches Charisma. Und das ist, wenn du ihn ansiehst und so wie er sich, wenn er nicht gerade den Mund aufmacht, dann ist es einfach so, da merkst du, da ist was Besonderes hinter. Also da ist eine Ausstrahlung hinter und du erfasst den Typen einfach als irgendwas Besonderes. Und
Definitiv, er hat vor allen Dingen, wie du sagst, halt diese Star-Qualitäten im Grunde genommen von der Erscheinung her, von der Ausstrahlung her.
ja.
Nur genau, da haben sie es halt verhunzt, weil bei ihm ist das Problem, er war ja vorher das Powerhouse, das zerstört hat, und
Ja.
plötzlich hat er halt Promos gehalten, was ich ganz schlimm fand, wo er gelächelt hat.
Ja, oder auch wo hatte ich auch irgendwo mein Märchen erzählt oder sowas?
Ja, einmal hat er ein Märchen erzählt, und das war einfach, es wirkte so. Im Gegensatz zu dem, wie er ausstrahlt. Er strahlt halt was ganz anderes aus, aber das wurde halt nicht gepusht, sondern im Grunde genommen ihm was aufgezwungen.
Ja. Und das war eben das Problem, gerade auch in dieser Anfangsphase seiner Singles-Zeit, dass da eigentlich, was seinen Charakter angeht, halt nichts zusammengepasst hat. Also im Ring finde ich nach wie vor durchaus solide. Ich kann mich auch noch, jetzt ein Match fällt mir tatsächlich noch ein, das war beim SummerSlam gegen Randy Orton, meine ich, war das. Und danach ist er ja eh verletzt ausgeschieden. Aber das war meiner Ansicht nach schon ein sehr, sehr gutes Einzelmatch und wahrscheinlich sogar das Beste, was Reigns bis dato bestritten hat. Also von daher, da passte halt einfach vieles im Aufbau nicht zusammen. Und das mündete dann ja schließlich auch in diesem Rumble-Match 2015, dass er dann ja gewann. Aber.
Wobei, es fängt sogar schon ein bisschen eher an, meiner Meinung nach, das
Okay.
Problem. Also es fing schon bei den Slammy Awards an,
Ja.
dass der Superstar of the Year wurde, wo man halt sich dachte als Fan, das kann gerade nicht sein. Also diese Abstimmung kann nicht so
Ja, stimmt.
abgelaufen sein. Und dann kam halt dieses Rumble-Match. Also es fing aber schon vorher an,
Das
dass du
stimmt.
merktest, okay, der wird gerade gepusht bis zum geht nicht mehr. Aber von den Fanreaktionen her hat das Ergebnis gar nicht dazu gepasst.
Ja, das stimmt. Aber ich muss ehrlich sagen, dass die Slammy Awards für mich eh immer so ein zweischneidiges Schwert sind, weil da eigentlich jedes Mal irgendeine Entscheidung dabei ist, die halt irgendwie nicht zum Geschehen passt. Ich meine, dieses Jahr war es mit, wer war nochmal? Neville war Breakout Star of the Year anstatt Kevin Owens und so. Naja, sage ich da mal.
Ja,
Aber
die
du hast.
Faces sind halt immer gut dabei.
Aber du hast schon recht. Also, da hat es natürlich angefangen, dass die Crowd sich deutlicher gegen ihn geäußert hat. Aber letztlich so der. Auf der ganz großen Bühne war es dann doch der Rumble-Sieg 2015, wo er unfassbar dominant dargestellt worden ist. Hat auch sehr, sehr viele, hat er nicht sogar den Rekord aufgestellt?
Die mit den meisten Rauswürfen, meinst du?
Genau, ja.
Ja.
Und da ist ja die Crowd, trotz Eingreifen von The Rock, ist die Crowd ja komplett gegen ihn geturnt und hat ihn ausgebuht bis zum geht nicht mehr. Und das hatte er ja dann auch später noch bestätigt, dass ihm das wehgetan hat und dass das auch nicht, dass er das nicht erwartet hätte, dass das dann so läuft.
Ich glaube, das Problem war auch, also er ist halt ein bisschen Bauernopfer. Ich sehe es ein bisschen wie bei Cena. Das Publikum hat nicht ihn persönlich ausgebuht,
Nee.
sondern einfach, wie der Rumble gebuckt wurde. Und beim Rumble hat halt die WWE jetzt 3 Jahre in Folge einfach, in Anführungszeichen, Mist gebaut. Und jemanden so dominant darzustellen, der halt vorher vom Aufbau her klar schon dominant war, aber nicht so extrem und der plötzlich alles zerstört, also wirklich jeden rausgeworfen hat. Dazu halt noch die Crowd, klar, die waren halt auf der Suche nach Daniel Bryan und Co.
Ja.
Das hat halt geschadet. Und spätestens in dem Moment, wo halt er mit The Rock im Ring stand, ich glaube, das war sogar spontan, dass The Rock rauskam, und damit sie diese Boos ein bisschen dämpfen,
Ja.
hätte man merken müssen, okay, irgendwas machen wir falsch. Der Junge, weil wenn The Rock im Ring steht und ausgebuht wird,
Ja.
dann sollten bei jedem eigentlich die Alarmglocken angehen. Das fand ich schon episch. Also ich hätte das nicht gedacht, dass das Publikum trotzdem immer lauter wurde.
Ja, es war episch, aber es war halt auch traurig, ne? Also, weil du auf einmal gesehen hast, okay, hier passiert gerade irgendwas, aber irgendwas, was halt eigentlich, weiß ich, das hat halt auch den Moment zerstört eigentlich, ne? Und hat
Vor
die.
allen Dingen, wofür er nichts kann. Also,
Nee.
das finde ich am traurigsten dabei. Ich saß auch vor dem Fernseher und ich war auch wütend, aber nicht auf ihn. Er tat mir einfach nur leid, weil ich nur dachte, okay, der hat so viel Potenzial und die zerstören ihn gerade.
Ja, und das war einfach nur durch diese Entscheidung, wie er halt eben dargestellt worden ist über das letzte halbe, dreiviertel Jahr. Ja, vor einem Jahr ist er noch lautstark bejubelt worden, ein Jahr später, wo er eigentlich, das sollte ja eigentlich sein krönender Moment sein, im Prinzip von diesem Aufbau zum Singles Wrestler und auf einmal turnt das komplette Publikum gegen dich und selbst The Rock himself, der seinen Namen bei WrestleMania anzündet, kann ihn nicht retten. Also das war dann schon sehr traurig, ja, und dann ging es ja dann weiter, dann durfte er erstmal bei Fastlane noch Daniel Bryan besiegen in einem guten Match, aber das war ja letztlich auch eigentlich nur so ein Ding in meinen Augen, um zu zeigen, so, wir machen jetzt dasselbe wie letztes Jahr eben nicht, dass die Crowd das bekommt, was es eigentlich gerne hätte, nämlich Daniel Bryan im Main Event, sondern hier, wir machen jetzt den Roman Empire und
Und genau das war das Problem.
ja,
Ich meine, wenn er schon so ausgebuht wird und in dem Moment stellst du ihn dann noch gegen
natürlich.
Daniel Bryan, den jeder möchte,
Ja.
schlimmer kannst du es kaum noch machen. Wobei ich dann noch, die Matches hatten sich dann halt auch stark geändert. Was ich halt sehr nervig und schrecklich auch fand als Zuschauer. Im Grunde genommen gab es dann diese 5 Moves of Doom. Ein bisschen hatte das halt immer an Cena erinnert. Er hat draufbekommen, draufbekommen, draufbekommen. Am Ende kam der Turn. Er hat seine Moves gezeigt, die halt jeder kennt. Wo dann natürlich auch jetzt immer gebuht wurde, wenn dann etwa der Superman-Punch kam. Und dann war das Match zu Ende. Und das Problem war, die Matches wurden dann alle so.
Ja, das ist halt dieses typische Babyface-Ding. Das hatten wir bei Hogan, das hatten wir, selbst bei einem Bret Hart hatten wir das, bei einem Shawn Michaels hatten wir das in abgeschwächter Form. Austin hatten wir es nicht ganz so stark. Bei John Cena hatten wir es natürlich ganz schlimm und bei Reigns ist es halt wieder dasselbe, ne?
Ja, genau das ist das Problem mit John Cena. Es wirkt halt gerade, als wenn sie ihn halt quasi versuchen zu kopieren, im Hinblick, Cena ist nicht mehr so lange dabei. Und diese Kopie kann nicht funktionieren. Wenn die Kopie schon quasi ein bisschen nervt und Cena halt einfach akzeptiert wird, weil er halt sehr viel macht und sehr, sehr lange dabei ist.
Ja.
Und dann kopierst du quasi eins zu eins das Gimmick. Es ist ja selbst von der Art der Promos, All Against Us und so, die sind ja fast ähnlich.
Ja, absolut. Also Cena hatte auch lange Zeit dieses Einer gegen alle und ich setze mich irgendwie durch, ich I scratch, I claw und all was weiß ich was, um an die Spitze zu kommen, ne? Hustle, Loyalty und Respect.
Wobei sie das ja dann noch extremer gemacht haben beim diesjährigen Rumble, aber da kommen wir noch später wahrscheinlich hin.
Ja, genau. Ja, bei WrestleMania 31 hat er dann ja sein Match gegen Brock Lesnar bekommen, was auch echt ein guter Kampf war. Also ich war überrascht, wie stark der Kampf war bei WrestleMania 31 gegen Brock Lesnar. Dann machte ihm aber Seth Rollins ja einen Strich durch die Rechnung und im Prinzip ging dann diese Jagd von Roman Reigns auf den Titel halt immer weiter und eigentlich wurde, habe ich Rollins gesagt? Eigentlich wurde Reigns halt eben während dieser Zeit eben als sehr, sehr dominantes Babyface dargestellt, was eigentlich so ziemlich jedes Hindernis aus dem Ziel geräumt hat, hat so ziemlich jeden Wrestler clean besiegt, der irgendwie übrig war, hat zwar auch hier und da mal ein bisschen was auf die Nase bekommen, also gerade bei Raw gab es dann hin und wieder mal einen Beatdown, aber nichtsdestotrotz war er dann eben das gesamte Jahr 2015 über eigentlich der dominante Charakter und
War es nicht sogar so, dass sie bei WrestleMania das Finish vom Main Event kurzfristig geändert hatten? Was
ja.
ursprünglich eigentlich Reigns gewinnen sollte, aber die halt Schiss hatten, dass am Ende alle buhen und
Ja, das war wohl sehr kurzfristig, irgendwie Stunden vor dem Main Event. Im Prinzip wurde das, soweit ich weiß oder soweit ich das mitbekommen habe, irgendwie festgelegt.
genau, da war doch der Vater von Reigns noch so sauer und hat dann über Twitter und Co. gepoltert.
Ja, ich glaube, das war halt, da war auch seine gesamte Familie war doch auch irgendwie da im Publikum und so. Ich glaube, das war schon ein bitterer Moment, so ein bisschen der Lex Luger-Moment eigentlich, ne, der auch davon, obwohl man davon ausgegangen ist, der muss jetzt eigentlich mal einen Titel holen und dann klappt
Ja,
es
und
dann
genau
schon.
das war das Problem, weil die Crowd war ja auch, die wusste ja auch, okay, der gewinnt den jetzt. Und das haben sie gerade noch so verhindert. Wobei ich da sogar die Darstellung von Reigns gut fand im Match. Also das hat wieder zu ihm gepasst. Er hat halt gefeit, gekämpft, aber er war halt nicht so der Strahlemann oder so, sondern er hat einfach seine Kraft eingesetzt.
Ja, und das, also dieses Zusammenspiel zwischen ihm und Brock Lesnar hat ja auch funktioniert und auch diese Brock Lesnar ist ja eh, was so die Glaubwürdigkeit angeht, noch eine Stufe über allen anderen Wrestlern aktuell, würde ich jetzt mal sagen. Also sprich, wenn der zuschlägt, dann glaubt man das. Und dieses Match war ja so aufgebaut, dass im Prinzip Roman Reigns über, keine Ahnung, 10 Minuten, 15 Minuten eigentlich nur aufs Maul bekommt und die ganzen Supplessen einsteckt. Und dann aber Reigns mit einer Aktion, ich glaube, das war gegen den Ringpfosten, zum Bluten bringt. Das hat mich so ein bisschen an, ich glaube, Rocky IV mit gegen Ivan Drago erinnert, wo dann Rocky auch den entscheidenden Schlag setzt und dann blutet er. Und ab dem Moment wirkte dann eben auch Brock Lesnar verwundbar und da war auf einmal dann eine ganz andere Dynamik im Kampf, die dann letztlich auch dafür gesorgt hat, dass man mit Reigns mitgefiebert hat, weil er so viel eingesteckt hat und auf einmal
Genau,
dann
aber
noch.
er wurde nicht als Superman dargestellt, sondern er hat
Genau.
einfach mit realistischen Mitteln quasi versucht, sich irgendwie zu wehren, teils mit Rollins sogar zusammen. Das passte schon.
Ja, das war super. Und natürlich, dass dann Rollins am Ende noch reinkommt und den Titel abstaubt, passt ja auch perfekt zu diesem Sneaky Heel-Charakter, den er dann da verkörpert hat. Und hat ja dann eigentlich auch zum Aufstieg von Seth Rollins als wirklich sehr starken, also ich mochte ihn in seiner Rolle als Bösewicht und als Champion sehr gerne, obwohl er natürlich dann auch wiederum hin und wieder als extrem feige
Ich
dargestellt
wollte gerade
worden
sagen,
ist.
also der Anfang war super
Ja.
und dann war er halt nur noch der Feigling, was halt nicht passte, weil die
Ja.
Crowd wusste, wie gut er im Ring ist.
Ja. Gerade gegen Sting war es natürlich dann am Ende ein bisschen albern, wo er sich dann da panisch erschreckt hat, als Sting unter dem Karton saß oder unter dem Vorhang der Statue.
Im Grunde genommen ist das auch das Problem bei Wayans, dieses Überzeichnen, was momentan die WWE macht mit den Charakteren.
Ja.
Also ein Heel ist halt extrem ängstlich, ein Schisser, der nie, außer Kevin Owens, der nie sich stark darstellt, und ein Face ist einfach so übermächtig, immer der Gute, immer glaubt er an sich und Co. Und genau das machen sie bei Wayans, was eigentlich gar nicht zu ihm passt.
Ja, nee, es funktioniert halt einfach nicht. Und gerade diese Klischees, die gehen heute einfach nicht mehr durch. Ich meine, das hat bei, auch da, ich schaue mir ja unheimlich gern die Dokumentationen von WWE im Network an. Und da erklären sie dann immer wie so, ja, hier, ne, und Underdog Champion und wie Steve Austin sich da durchgekämpft hat und so. Aber warum lernt man denn aus dieser Vergangenheit zum Beispiel nicht? Austin war nie so dominant, wie das ein Roman Reigns jetzt zum Beispiel gewesen ist. Steve Austin hat auch immer wieder auf die Mütze bekommen. Aber warum versteht man das nicht? Das ist.
Ich glaube, man verfällt einfach gerade, hatten wir schon in der letzten Runde das Thema, man verfällt ein bisschen in diese alten Muster wieder. Ich weiß nicht warum, vielleicht weil man halt keine Konkurrenz hat oder wegen PG, ich weiß nicht, aber man merkt es halt bei den Charakteren, dass es im Grunde genommen jetzt sehr ähnlich ist zu Mitte der 90er, wo die WWE so Probleme hatten mit Einschaltquoten.
Ja.
Und Es gibt nur ganz wenige Wrestler, wo das nicht der Fall ist. Und Roman Reigns gehört halt leider dazu, wo sie es genau so machen mit diesem Klischee. Und er als Fighter, als Trainer würde super funktionieren, aber halt genau das, was die Leute nicht sehen wollen, das hat man schon mal Cena, bei einem reicht es, diesen Superman.
Ja.
Direkt nochmal, nee.
Nee, das funktioniert halt nicht. Und ich spule mal so ein bisschen schneller voraus, glaube ich, was die Historie von Roman Reigns geht. Also er hatte dann im Endeffekt bei der Survivor Series hatte sich dann den Titel ja geholt letztes Jahr.
Ja, in einem 16-Mann-Turnier, das ist auch, boah, da ging es auch schon los.
Ja, diese ganzen Turniere sind ja auch eh ein bisschen albern. Das war auch sehr, sehr vorhersehbar in sich. Also
Richtig, einer gegen 16 und er setzt sich durch und holt den
genau.
Titel.
Am Ende wurde er dann betrogen, natürlich, weil er ja weiter noch jagen muss. Dann hat Sheamus sich den Titel geholt, was im Endeffekt auch niemanden interessiert hat, weil Sheamus hat einfach seine beste Zeit, was vieles angeht, hinter sich. Also gerade was die Crowd-Reaktionen angeht. Ich habe nichts gegen Sheamus. Ich halte ihn für einen durchaus soliden Big Man, der auch gerne in einer halbwegs prominenten Rolle mitspielen darf, aber der darf halt nicht ganz oben mit dabei sein, in meinen Augen.
Ja, bei ihm ist das Problem einfach, dass er nicht die Ausstrahlung hat. Also, eigentlich ist es ja auch so, ein Wrestler zieht ja davon, wenn er einen starken Gegner hat. Man hätte ihm, Roman Reigns, einfach einen richtig starken Gegner geben müssen mit Ausstrahlung, der ihn halt auch ein bisschen ziehen kann, ein bisschen overbringen kann, ohne dass es halt so gezwungen wirkt.
Das
Es gab ja
Problem
noch
war aber,
andere.
da war ja keiner da.
Ja, aber selbst die Fäden, die sie hatten, und auch wenn es später dann Triple H war, das wirkte alles so gezwungen gepusht.
Ja, das
Wenn du dann
stimmt.
in den Promos hörst, dass dann irgendwelche Allstars kommen und sagen, ey, ich glaube an dich, du schaffst das, wehr dich gegen allen.
Ja.
Und selbst die Heels betonen müssen, dass er ja so stark ist und immer an sich glaubt und nie aufgibt, dann schwierig.
Ja. Ja, und dann hat Roman ja auch noch die League of Nations als Gegner bekommen, die halt so ziemlich der langweiligste Stable der Welt sind. Das kann man nicht anders
Ich glaube,
sagen.
die gibt es auch nicht mehr, oder?
Nee, die haben sich jetzt ja irgendwie Rusev und Alberto Del Rio sind auch so ein bisschen miteinander verbandelt. Da weiß man irgendwie gar nicht. Die haben sich halt getrennt und gehen jetzt einzelne Wege, aber es gab halt keinen Clash irgendwie zwischen denen.
Ja, ist ja schon
Aber
bezeichnend.
ja, aber es war halt auch so ein Stable, den hat kein Arsch gebraucht. Also man hätte halt was draus machen können, aber die hatten halt auch keine Seele gehabt und keine Idee einfach dahinter. Die haben einfach, okay, komm, wir haben irgendwie drei Mid-Card-Bösewicht, die schmeißen wir mal zusammen. Oh, ihr seid alle nicht aus den USA, dann nennen wir euch League of Nations. Finde ich gut. Und zack, fädelt er mal gegen Reigns, damit der halt eben in den Wochen bis zum Rumble und bis WrestleMania einfach einen nach dem anderen durchnudeln darf, bis er dann endlich den Titel gewinnt.
Was ich zum Beispiel nicht verstehe, von der Fehde her, also meiner persönlichen Meinung nach, hätte es sich so angeboten, dass man einfach sagt, okay, Reigns fädet gegen Rollins, gegen Ambrose, eine Dreierfehde, und die zieht man über ein Jahr. Also vom
Ja.
Potenzial her, und dann irgendwann, keine Ahnung, in einem Hell in the Cell Match zu dritt, das hätte ihnen viel, viel mehr gebracht, weil es auch glaubwürdig gewesen wäre. Man hätte dann einbauen können, dass sie sich ja privat gut verstanden, vorher bei NXT zusammen waren und Co. Und das wäre dann halt beim Publikum, denke ich, auch ganz anders angekommen.
Ja, das natürlich hat die Verletzung von Rollins, dem Booking natürlich auch so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil es gab ja lange Zeit Gerüchte, dass bei WrestleMania 32 eigentlich das Triple Threat mit den Shield Members auf dem Plan stand.
Wobei da das Momentum schon weg war. Das hätten sie halt
Ja.
einfach direkt nach dem Split und dann richtig lange durchziehen müssen.
Ja, absolut. Ja, deswegen, also für mich war dann auch diese Fehde mit Triple H. Triple H hat dann ja dieses Jahr den Rumble gewonnen, das ist ja kein Geheimnis. Das fand ich auch noch jetzt nicht überraschend, aber ich fand es akzeptabel innerhalb dieser Geschichte, auch für Reigns innerhalb dieser Geschichte, wobei die Geschichte halt doof war, aber daran ändert es halt nichts, aber es war in sich konsequent, sagen wir es mal so. Aber für mich war halt dieser WrestleMania Main Event gegen Triple H und auch der Aufbau dahin war halt auch so lieblos und ist für mich in einer Reihe mit Triple H gegen Randy Orton von WrestleMania, was war das, 27, 26,
Ja.
irgendwie so, ganz furchtbar. Also
Wobei da bei der Fehde fand ich eigentlich schon bezeichnend, dass Triple H eigentlich so viel Heat-Aktion gemacht hat
ja.
und etwa den Brawl, wo er ihn halt durch den Tisch gehauen hat und Co. und das Publikum die ganze Halle chantet One More Time.
Ja.
Und das darf eigentlich nicht passieren. Das lag aber noch nicht mal daran, dass da Reigns gegen Triple H standen, sondern wie diese Fehde aufgebaut war.
Ja.
Triple H hatte hier, genau wie den Fäden zuvor, immer wieder betont, dass ja, er sie geil ist und dass Roman Reigns ja gegen uns alle kämpft und Es wirkte halt so comichaft von der Darstellung, auch wie sie ihn halt in Anführungszeichen immer betrogen haben,
Ja.
dass es einfach absolut unglaubwürdig war, weil, wie du schon sagst, es gehört nicht in die aktuelle Zeit. Die Fans, die sind halt informiert über Social Media und Co., die wissen ja auch, das ist nicht echt, die glauben das auch nicht, die müssen das auch nicht glauben, sondern die wollen eine gute Story haben.
Ja.
Aber wenn du denen halt versuchst vorzugaukeln, dass alles echt ist,
Es klappt halt
und dann
nicht.
noch so überspitzt, dann erzielst du halt genau dieses Gegenteil, dass halt die Court sich immer mehr gegen ihn stellt.
Ja, aber das ist halt eben gerade dieses typische Good Guy Superman Booking, was WWE dann ja wirklich um die Ohren ge geflogen ist. Also auch das war dann der Super-GAU eigentlich auf der größten Bühne von allen, wo dann ja wirklich auch die Crowd, ich war ja auch mit dabei, ich habe zwar nicht gebuht, ich habe eher mit offenem Mund auf dem Oberrang gesessen und habe gestaunt, wie laut doch so 100.000 Leute buhen können. Es war schon unfassbar, wie er
Wobei
dann
die
da.
WWE da auch wieder einen riesen Fehler gemacht hat, meiner Meinung nach. Du warst live vor Ort, hast
Ich
es
war live
mitbekommen.
vor Ort, ja.
Vor dem Fernseher hast du halt gemerkt, wie die den Regler zweimal extrem runtergedreht haben
Ja,
bei
das habe ich auch
Begrüßung.
mitbekommen und ich wurde auch gefragt, so, wie war denn die Reaktion? Und da sage ich mal so, beim Entrance von Roman Reigns war es halt ultra laut, also mit buhrufend. Also da wurde Triple H eindeutig mehr angefeuert, trotz dieser furchtbar schrecklichen Vorab-Promo von Stephanie und diesem üblichen martialischen Auftritt von Triple H, wo sie ja wirklich nochmal probiert haben, so, hier, ne, ihr müsst uns ausbuhen, wir beleidigen
Ja, und
euch.
alle feiern das.
Genau, und wir alle haben da gesessen, so, ja, das ist ja eigentlich ganz witzig, das ist halt so kacke, dass es schon wieder lustig ist, was sie da gemacht haben.
Und ich sehe sich immer auch eine Schwäche aktuell bei der WWE. Und Reigns ist quasi das Opfer davon. Man reagiert nicht mehr darauf, was das Publikum macht, sondern man zieht sein Ding durch.
Ja, ich
Und
meine,
innerhalb der Promos könnte man eigentlich super drauf reagieren. Man hätte hier auch gut einbauen können in der Fehde, finde ich, dass Reigns halt darauf eingeht, dass er ausgebuht wird, gehasst wird. Und das quasi als Motivation im Verwegen, so, hör mal, ich zeig's euch, dass ich euch das verdient hab. Boot mich aus, ich kann's verstehen für den Scheiß hier, aber ich mach das jetzt mal hier klar.
Genauso hätte man es auch andersrum machen können, dass zum Beispiel Triple H sagt, hier, warum stehst du eigentlich hier? Die Crowd will dich gar nicht, die
Genau.
hassen dich und warum kämpfst du eigentlich quasi für die? Ne?
Ja,
Also.
oder be beweise, dass du's wert bist, zeig es allen endlich
Ja.
mal. Zeig mal, was du kannst.
Genau. Und danach.
Irgendwas Realistisches. Und dann, oh.
Ja, und der Kampf war ja dann auch leider genau dementsprechend. Ne? Also, das war ja. Also, ich fand, das war ja mit einer der schwächsten WrestleMania-Events, die ich gesehen habe. Und es war auch selbst live in der Halle, mal abgesehen davon, dass es dann nach 4,5 Stunden auch viel zu lang war, um irgendwie Reigns noch auszubuhen. Aber es war halt eben einfach kein guter Kampf. Da war halt wenig Fluss drin. Das wirkte alles erzwungen. Dieses Ende mit dem Spear gegen Stephanie und diesem Einsatz vom Sledgehammer, das war halt auch wieder so ein Klischee. Ne? Also
Ja,
es.
es war zu choreografiert, finde ich. Also das Problem ist, glaube ich, bei einer Crowd, wenn die Crowd das Gefühl hat, egal was wir rufen, es ist eh egal, wir haben keinen Einfluss auf dieses Match, dann ist halt dieser Moment da, wo du einfach nur noch der Zuschauer bist und passiv.
Ja.
Und das fand ich halt gefährlich.
Ja, das fand ich dann auch wiederum merkwürdig, weil als dann Reigns den Pinfall gelandet hat am Ende, da hat die Crowd auch gejubelt. Also da waren dann mehr Jubelrufe auf jeden Fall da und die Buhrufe waren halt eben leiser. Ich weiß nicht, ob es einfach daran lag, dass die Leute, wie gesagt, nach 5 Stunden oder wie lange die Veranstaltung
Es
ging,
ist
waren die
vorbei.
halt einfach hinüber, die konnten nicht mehr buhen. Viele haben wahrscheinlich auch resigniert, so nach dem Motto, oh, ich hab's doch gewusst. Naja, aber es ist halt eben keiner mit einem guten Gefühl so richtig nach Hause gegangen, weil eben man hat es halt eben geahnt, dass es so laufen würde und es war eigentlich dieser Meme, der halt die ganze Zeit durch die sozialen Medien läuft, weißt du, dieses why und dann hast du das Bild von Vince McMahon und sagst fuck you, that's why, weil genau so war es dann, ne?
Ja, ich glaube auch, was die WWE total unterschätzt, dass die Crowd ja auch mitkriegt über Medien und Co., wie versucht wird, quasi die Stimmung zu manipulieren. Und das war halt schon in der Fehde vorher halt der Fall vor WrestleMania, dass sie ja halt Plakate den Leuten entnommen haben, die halt negativ gegenüber Roman Reigns waren. Das verbreitet sich natürlich auch bei Social Media. Dann halt, dass sie die Regler runterdrehen. Und irgendwann war im Laufe der Fehde, das war, glaube ich, die letzte War vor WrestleMania oder die vorletzte, was ich sehr beängstigend fand, dass halt die Crowd in dem Moment gar nicht mehr auf Reigns reagiert hat. Sondern es weder Buhrufe, weder Anrufen, noch Chants, es war einfach still, als er die Promo hielt.
Das passt ja dann auch so ein bisschen zur Reaktion nach dem Titelgewinn eigentlich. Also den Leuten
Ja.
war es dann irgendwann einfach egal.
Ja, sie haben sich halt gedacht, okay, Vince macht dein Ding, Wir wissen ja eh, was passiert. Und dieses belanglose Vergleich ungefähr beim Fußball, das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn das Publikum, wenn es dem Publikum egal ist, was passiert.
Ja, eben. Absolut. Das ist halt das Problem. Aber deswegen muss ich ja sagen, dass zumindest so ein bisschen, das heißt, Roman Reigns so ein bisschen den richtigen Weg jetzt doch langsam nimmt. Also er hat ja dann im Prinzip nach WrestleMania hat er dann diese Promo gehalten, wo er dann ja gesagt hat, ich bin nicht, I'm not a good guy, I'm not a bad guy, I'm just the guy. Und da hat man ja so ein bisschen versucht, ihn so ein bisschen in die Tweener-Ecke zu schieben, wo er dann einfach ja es darum geht, dass er ja jeden Gegner Gegner annimmt und gegen jeden Gegner seinen Titel verteidigen wird und es eigentlich total egal ist, was die Crowd sagt. Das finde ich zumindest grundsätzlich mal eine interessantere Wendung, sagen wir es mal so. Ich tue
Genau,
mich
die
gerade.
Grundidee war gut, das
Genau.
Problem war dann, die Matches waren genau wie vorher.
Ja, das ist halt das Ding. Deswegen habe ich auch mit meinen Worten so ein bisschen gerungen, wie ich das ausdrücken sollte, weil so richtig viel getan hat sich ja eigentlich jetzt nicht, also, oder? Also.
Ja, auch bei den Kommentatoren muss man darauf achten, wie oft die immer Roman Empire erwähnen, was gar nicht mehr passt zu seiner Promo.
Ja.
Weil eigentlich sagt er ja von wegen, ey, scheiß auf mein Gimmick, ich bin es halt, der Typ kommt damit klar, dann sollten die das Empire gar nicht erwähnen oder halt immer, wenn die versuchen. Was ich halt immer ein bisschen fremdschämen finde, wenn die Kommentatoren versuchen zu sagen, ja, die Crowd feiert ihn ab oder die sind ausnahmsweise hier ein bisschen anders, wenn der ausgebuht wird.
Ja.
Also dieses Manipulative, ich glaube, das ist das, worunter Reigns am meisten zu leiden hat.
Ja.
Weil er selber kann halt kaum was dagegen machen, weil die Leute vor den Kameras, die sehen halt klar das Match und was er an Promos bringt, aber die kriegen halt auch mit, was versucht die WWE. Und die WWE sollte sich einfach in dem Moment ein bisschen rausziehen und ihn einfach machen lassen.
Ja, ich glaube auch, dass es ist ja eigentlich immer sehr gut für die Wrestler, wenn sie einfach Freiheiten haben. Das hast du bei The New Day zum Beispiel gesehen, was die auf einmal gerissen haben, sobald die halt einfach mal sie selber sein können. Und man hat zwar auch hin und wieder mal so ein bisschen gemerkt bei Reigns, dass wenn er frei reden kann, dass das auch durchaus funktionieren kann, solange es halt eben keine Viertelstunden-Promos sind.
Und es darf halt kein Skript sein. Bei
Genau, es
ihm
darf halt
merkst
kein
du,
Skript
also ich
sein.
finde bei ihm freisprechen viel authentischer,
Ja.
als wenn er eine Promo quasi sagt, wo du genau merkst, okay, er hat jetzt ein Wort vergessen, wiederholt es nochmal.
Ja.
Dadurch wirkt alles so gekünstelt. Und dieses Gekünstelte, das wollen die Leute nicht. Das war auch damals bei The Rock so oder DX und Co. Das war immer, wenn die live geredet haben und live reagiert haben, auch auf Publikum, das mögen die Leute.
Ja, und das, gerade Roman Reigns, der braucht dann auch gar keine vielen Worte, sondern der muss dann einfach quasi aus seinem Herzen diese 3, 4, 5 One-Liner im Prinzip rauskloppen, wie ein schlechter Actionstar. Ich finde ja immer noch, dass er aussieht wie Lorenzo Lamas in Renegade so ein bisschen. Nein, aber der soll einfach die Dinger rausknallen, soll sagen, hier, ich hau euch aufs Maul und gut ist. Und da sollen sie gar nicht großartig drumherum aufbauen und sonst irgendwas, sondern sie sollen
Ja, oder eine
einfach.
30-Minuten-Promo von Steph vorher, wo er im
Ja.
Ring steht und er ja nichts sagen kann, sondern er nur zuguckt.
Ja, wo er dann halt da eben daneben steht wie der kleine Lausbub, der da so ein bisschen.
Genau, und dann leider grinsen muss, was dann wieder alles kaputt macht.
Ja, Grinsen steht ihm halt auch überhaupt nicht. Also das passt halt auch. Das ist auch wieder so ein Ding. Das passt ja auch nicht zu seinem Charakter. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass es vielleicht auch gar keine so dumme Idee wäre, wenn man Reigns langsam mal ein anderes Outfit geben würde. Also ich spreche jetzt nicht von der üblichen schwarzen Unterbuchs, sondern vielleicht mal irgendwie was nicht so sehr an The Shield erinnert und nicht so sehr dieses Roman Reigns Logo auf der Brust hat, weil das finde ich eben auch schon inzwischen so ein bisschen ausgenudelt.
Ich glaube, ich würde ihn einfach ein bisschen wie bei Steve Austin oder Co. Was Schlichtes geben. Wenn er ein Unterhemd hat, sieht man immer noch die Muskeln, die werden betont und Co. Aber er wirkt dann nicht mehr so wie eine Comicfigur. Nicht mehr, man denkt nicht mehr an The Shield, sondern da ist es halt, was ich, Roman Reigns privat und der hat jetzt einfach einen Hals. Dem reicht es langsam, dieses Ausgebuhe, was die alle machen und so. Das könnte klappen. Aber ja, im Grunde genommen ist er halt das Bauernopfer. Das ist halt bei Roman Reigns. Ich mag auch nicht, dass man ihn jetzt halt in die Luft zerreißt, weil er ist nicht so schlecht. Er ist im Ring. Ich gucke mir die Matches eigentlich ehrlich gesagt gerne an, wenn sie halt nicht so vorhersehbar wären.
Ja.
Und das Finish vor allen Dingen. Die Promos, wenn er authentisch ist, auch gerne. Also ich finde es auch nicht schlimm, wenn da einer nicht die Mega-Ausstrahlung hat, aber er hat halt von der Optik, wenn er ernst wirkt und spontan reagiert, ist er glaubwürdig. Er könnte
Absolut.
viel mehr sein.
Ja.
Und die WWE, im Grunde genommen, wenn die nicht aufpassen, das ist meine ehrliche Meinung, zerstören Sie seine Karriere.
Ja, absolut. Also da sind sie ja im Prinzip ja schon mit dabei. Also wenn man mal ehrlich ist. Also die letzten, guck mal, das geht jetzt über 2 Jahre schon so im Endeffekt. Und es hat halt nie eine eindeutige Positionierung von ihm gegeben. Beziehungsweise eine Positionierung gab es zwar, aber diese Positionierung gefiel halt eben dem Publikum nicht. Und letztlich machst du doch dein Programm für die Leute, die das Merchandise kaufen, die einschalten, die das WWE Network abonnieren. Und du kannst doch nicht immer sagen, so, ey, Leute, jetzt mögt den gefälligst. Ne? Also richtig. Roman Reigns ist halt einfach, es ist eigentlich wirklich jetzt eine Kunstfigur geworden. Und zwar eine Kunstfigur, die kaum jemanden gefällt und die keiner in dieser Form so sehen möchte. Und
ich glaube, was die WWE vergessen hat, ist generell in der aktuellen Zeit, noch nie hat die WWE einen Wrestler overgebracht, sondern immer das Publikum.
Ja.
Und die WWE konnte es dann verstärken, aber die WWE konnte nie sagen, ihr müsst es denjenigen mögen.
Ja.
Ich sag nur Austin. Austin hat bevor der King of the Ring war, hatte der schon Chance bekommen, obwohl er Heel war. Das ja. war jetzt nicht, weil WWE ihn so gebuckt hat, eigentlich genau das Gegenteil. Aber die Fans haben ihn ausgesucht, genau wie bei The Rock und Co. Die Fans
Daniel Bryan, ja genauso.
Genau. Und ich glaube, das Problem noch bei Roman Reigns ist, dass er halt nach Daniel Bryan kam. Und ja. die WWE sich gesagt hat, bei Daniel Bryan haben wir uns nach dem Publikum gerichtet, haben wir unsere Pläne geändert, nicht nochmal. Und dass sie jetzt so ein bisschen genau die Gegenreaktion zeigen wollen, von wegen, nee, ihr Internetfans, was sie ja gerne auch in den Promos erwähnen, hab eben nicht das Sagen.
Ja, aber ich verstehe es halt nicht. Also, ich halte ja gerade Hunter halte ich eigentlich für einen relativ smarten Businessmenschen und der auch Talent erkennt und der eigentlich auch weiß, wie das läuft. Ich verstehe es halt nicht, warum da nicht irgendwie eingebogen wird. Ich meine, es heißt ja, dass Vince McMahon hier, dass Roman Reigns Vince McMahons persönliches Pet Project ist. Aber da muss doch auch jemand mal dem trotzigen Vinny sagen, hier, hör mal, wir müssen da einen anderen Weg gehen.
Aber ich glaube, genau das ist das Problem. Ich glaube, Hunter hätte schon anders reagiert, aber Vinny hat jetzt quasi nach Daniel Bryan, den er ja gar nicht im Main Event sehen wollte,
ja.
Hat er jetzt einfach so einen Ego-Knick bekommen. Und man kennt ja sein Ego von Backstage-Stories.
Ja, ja.
Und er will jetzt sein Ding jetzt noch mehr durchziehen. Wobei jetzt letztens noch eine Meldung kam, ich glaube gestern, dass jetzt Backstage so ist, dass Vince langsam verzweifelt und ja. auch nicht mehr so richtig an Reigns glaubt, was eigentlich auch falsch ist, weil es liegt nicht an Reigns. Dieser Riesenfehler, den auch manche Fans machen, meiner Meinung nach, Reigns ist nur das Bauernopfer. Er selber hat enormes Potenzial, müsste nur anders eingesetzt werden.
Ja, ich sehe es halt auch so. Dass, also auch, was du gerade eben schon mal gesagt hast, dass eigentlich gelten die Buhrufe nicht Roman Reigns, sondern Buhrufe gelten eigentlich nur dem Booking und der Darstellung von Roman Reigns. Der Wrestler an sich, ich habe absolut nichts gegen Roman Reigns. Also ich finde, der hat ein großes Charisma, der ist im Ring absolut solide. Es kommt auch nicht darauf an, wie viele Aktionen du hast, sondern im Endeffekt kommt es darauf an, wie du sie präsentierst. Und das, was er macht, hat alles Hand und Fuß. Die Kämpfe sind großteils gut bis sehr gut. Also zum Beispiel gegen AJ Styles den Kampf fand ich mal, abgesehen von dem ganzen Drumherum und dem Overbooking, fand ich den echt klasse. Also die haben auch gut miteinander harmoniert. Reigns ist auch jemand, der mit kleineren Leuten echt gut arbeiten kann. Genauso kann er aber auch gegen große Wrestler tolle Kämpfe abliefern. Also ich weiß, letztes Jahr war ich in Dortmund bei der Hausshow, da hat er gegen, oder was vorletztes Jahr, gegen Big Show gekämpft in einem No-DQ-Match. Das war klasse. Da hat sowohl Big Show halt Bumps genommen, aber gleichzeitig hat auch echt Roman Reigns da wirklich hart gearbeitet, um da einen guten Kampf rauszuziehen. Also der hat eigentlich alles, sagen wir es mal so.
Er hat auch vor allen Dingen Konditionen, muss man darauf achten, bei den Matches, er ist am Ende nie außer Puste.
Ja.
Also eigentlich, er bringt viel mit, er sorgt auch dafür, dass in den Matches auch mal Tempo drin ist, er kann eigentlich eine gute In-Ring-Story erzählen.
Ja.
Nur das Booking ist halt, im Grunde genommen ist es in Anführungszeichen das Cena-Problem, nur das Problem bei Cena auch, da wird ja auch nicht Cena ausgebuht, sondern halt das Booking.
Ja.
Cena hat halt noch ein anderes Standing und er hat halt ja. zumindest bei den Jungen das Standing. Roman Reigns hat gerade das Problem, dass er bei gar keinem Standing hat.
Ja.
Und es wirkt dann halt immer, ja, was ich, du siehst zum Beispiel bei War gerne mal, wenn die halt Plakate zeigen und du siehst halt die Crowd, alle die Finger runter. Einer hält ein Roman Empire-Schild hoch, wo du denkst, okay, vielleicht hat das die WWE sogar gemalt und das zeigen sie und sagen dann, ja, die Fans stehen auf seiner Seite. Und ja, ich weiß nicht, die WWE muss auf jeden Fall was machen, weil sonst machen sie jemanden kaputt, der so viel Potenzial hat, wirklich ein Topstar zu sein. Also ich vom Face her kannst du ihn dir gut auf Plakaten und Co. vorstellen, auch dass er es sieht.
Absolut.
Aber er braucht halt einfach ein anderes Gimmick und vor allen Dingen ein anderes Booking.
Ja, das muss auch kommen. Was hältst du jetzt aktuell von dieser Bloodlines-Geschichte mit den Usos? Da haben wir schon in den letzten Ausgaben ja so ein bisschen drüber gesprochen. Ich finde es nach wie vor, dass die Usos halt da oben nicht mit reingehören, gerade nicht mit dem aktuellen Gimmick und mit ihrem Outfit und so, wie sie rüberkommen. Also, das hilft Roman Reigns halt in meinen Augen gerade überhaupt nicht.
Ich wollte gerade sagen, das ist fast so schlimm wie damals die Fehde mit Sheamus. Du nimmst ein Tag-Team, was eigentlich bis auf den Entrance absolut belanglos ist, nicht over ist und auch nicht authentisch wirkt, ja. Und packst dann halt Reigns noch mit rein. Oder einfach denkst, das passt dir auch schon allein schon von der Optik her nicht. Wenn du vergleichst, er wird ja als Sieg-Guy gezeigt. Und Sieg-Guy braucht unbedingt Hilfe momentan.
Ja, da kriegt er zwei Comicfiguren an die Seite gestellt.
Genau, und warum machen sie es dann nicht wie bei Austin, dass sie halt sagen, okay, Sieg-Guy geht jetzt seinen Weg ganz alleine und er hat niemanden und er braucht auch niemanden.
Ja, ich finde diesen Stable ganz schrecklich und ich habe eben die ganz große Befürchtung, dass dadurch AJ Styles und The Club, also Gallows und Anderson, einfach tierisch unter die Räder kommen und gerade Gallows und Anderson einfach mal von den Usos weggebügelt werden, einfach um den blöden Reigns-Charakter noch weiter zu unterstreichen.
Genau, und genau was du sagst, um den blöden Reigns-Charakter zu unterstreichen und genau was wird das zur Folge haben, dass die Crowd, die weiß das ja, die ist nicht doof, die wird sich noch mehr gegen ihn stellen, weil die sagen, hör mal, ihr verhunzt gerade einen AJ Styles und Co. AJ Styles war ja so over, als er reinkam.
Ja.
Nur um ihn zu pushen. Warum macht ihr das? Das ist dann wieder, die Berufe gelten halt nicht ihn, sondern halt dem Booking. Und das irgendwie kommt es mir halt so vor, als wenn WWE ein bisschen wie so ein störrisches Kind sich verhält.
Ja, ja.
So, je mehr ihr buht, desto mehr versuchen wir euch den aufzudrücken. Und am Ende leiden halt nur die Wrestler darunter, die eingesetzt werden.
Esst jetzt euren Spinat. Der Spinat heißt Roman Reigns.
Genau. Ihr müsst den jetzt mögen.
Genau. Der ist gesund und gut für euch, da bekommt ihr, weiß ich nicht, bekommt ihr gute Noten von. Ja, ich finde es auch ganz schrecklich. Aber die Frage ist halt eben, gäbe es jemand anders, der aktuell in dieser Position arbeiten könnte? Ich habe das ja auch mal so ein bisschen auf der Seite geschrieben. Ist er der Einzige, der aktuell die Promotion anführen kann? Oder siehst du da noch jemand anders, der diese Position einnehmen könnte?
Generell sehe ich persönlich sogar sehr viele dabei, wenn man halt diese neue Generation nutzen würde. Also Kevin Owens zum Beispiel vom Potenzial her könnte das anführen, generell ein paar von NXT. Es ist aber auch so, ein Rollins, wenn er zurückkommt, oder ein Ambrose aktuell, könnten das auch. Die haben halt eine andere Art von Face. Ich würde es halt so machen, dass die WWE aufhört, immer auf einen zu setzen, sondern auf breitere Schultern das verteilt. Das ist halt so wie damals Bret Hart gegen Shawn Michaels und Co. Mhm. Da gab es nicht einen Sieg-Guy, sondern es gab zwei, drei mit Undertaker dazu, die halt die Topstars waren.
Ja,
und das muss ich halt jetzt auch manchmal machen. Was ich jetzt als Sorge sehe, die pushen momentan Reigns ohne Ende und Cena kommt jetzt bald zurück. Und wenn sie nicht aufpassen, drücken sie dann Reigns nochmal runter. Haben dann plötzlich wieder einen All-Star vorne dabei, um den sich alles dreht. Orton kommt zurück, wenn sie es bei ihm auch noch machen. Also die Chance ist halt momentan groß, meiner Meinung nach, dass man halt diese Jungen ranlässt. Mhm. Vor allem, weil die halt beim Publikum auch super ankommen. Also
ja, gerade in Owens.
Super sind.
Sami Zayn.
Richtig, Sami Zayn, wo sie den Entrance singen und du eine Gänsehaut kriegst.
Absolut, ja.
Kevin Owens, der unfassbar Charisma hat und im Ring bockstark ist. Auch Seth Rollins, wenn du ihn nicht als Feigling darstellst, ist jemand, wo die Crowd einfach austickt, wo einfach jeder honoriert, wie gut jemand ist. Und ich glaube, dieses Honorieren, das merkt die WWE aktuell nicht. Hunter schon bei NXT.
Mhm.
Da siehst du auch, dass Heels gefeiert werden oder Faces, wenn sie halt gut sind, weil sie gut sind. Und darauf achtet man momentan bei den Hauptshows halt nicht, was ich halt nicht verstehen kann. Ja.
Siehst du Rollins als Babyface, wenn er zurückkommt, oder als Bösewicht?
Ich würde ihn als Bösewicht gerne sehen, aber nicht als Feigling.
Ja, okay. Ich glaube halt, dass er einfach als Good Guy zurückkommen wird, einfach weil es die Crowd sehen will.
Das ja, was meiner Meinung nach ein Fehler wäre, weil er einfach als Heel von den Promos her so bockstark war.
Ja, ich befürchte halt auch, dass ihm ein Turn, mehr oder weniger dieser, dass jemand, der lange verletzt war, dann auf einmal wieder als Guter wieder zurückkommt, das wäre ja nicht das erste Mal, das hat man damals ja bei Triple H auch so gemacht und danach war er furchtbar langweilig. Ich befürchte halt auch, dass er ganz viel von seinem Charisma einbüßen wird, wenn er jetzt zur guten Seite wechseln wird. Und vor allem, naja, wir haben halt auch echt viele Good Guys, ne? Also man braucht auch irgendwie mal ein paar böse Buben dazwischen. Also jetzt die Wilds sind jetzt irgendwie gut, wenn Bray wieder da ist. Roman Reigns, dem ist gerade so ein bisschen alles egal, aber den tendiere, würde ich trotzdem mal als Babyface einsortieren. Was AJ Styles und Kevin Owens ist eigentlich der einzige klar positionierte Bösewicht, den man so in den oberen Ligen ansehen könnte. Ich weiß halt nicht genau, was sie mit Randy Orton machen, wenn der wieder da ist, aber der wird halt auch nicht ewig dabei sein. Also
Das Problem ist, glaube ich, noch eher, dass mir fehlen die Tweener. Also
ja,
bei Reigns
okay.
versuchen sie zwar, das mit den Tweener zu machen, ziehen es aber nicht durch. Aber ich finde, gerade in der Attitude-Zeit, wo es halt groß wurde, war nicht der Fall, dass es super klare Face und Heel es gab. Hat ja Vince damals betont, Good Guy and Bad Guy.
Ja.
Sondern diese Tweener, die halt glaubwürdiger sind, und die gibt es aktuell fast gar nicht. Bei Kevin Owens finde ich zum Beispiel, er ist zwar Heel, dadurch, dass er aber die Matches quasi clean gewinnt, ist er für mich schon eher Richtung Tweener.
Ja.
Wird auch als solchen anerkannt. Er ist halt sehr arrogant. Er ist halt, was das angeht, Heel. Aber im Ring ist er halt einfach nicht derjenige, der zu unfairen Mitteln die ganze Zeit greifen muss, sondern sagt, ich mach das so.
Ja, er ist halt er selber. Das ist
Genau.
halt so das Ding, ne? Also das ist, ich habe ja mit ihm auch bei WrestleMania gesprochen. Er sagte auch so, ja, ich weiß genau, dass auf der einen Seite er polarisiert halt einfach, ne? Aber gleichzeitig ist es eben auch so, dass er halt sein Ding macht und das nimmt man ihm halt ab. Und er ist halt eben, er ist halt Kevin Owens, ne? Und er macht halt seine Sachen einfach so, wie es ihm gefällt. Und dadurch wird er auch akzeptiert. Also ich
Genau.
glaube halt nicht, wenn er jetzt auf einmal den Superman spielen sollte, das würde halt bei ihm auch nicht funktionieren, weil man es ihm nicht abnehmen würde. Aber er darf halt eben eigentlich seine eigene Rolle so spielen, wie er es halt in Indies auch gemacht hat. Und letztlich zeichnet ihn das aus.
Ich glaube, dass Superman, das funktioniert eh seit Hulk Hogan nicht mehr richtig.
Nee, nicht wirklich.
Bei Cena ist halt auch, wie gesagt, nur weil er so lange dabei ist, meiner Meinung nach, er würde auch als Tweener viel stärker rüberkommen. Diese Zeiten sind halt vorbei, aber ich glaube, Vince merkt das halt nicht. Er verfällt momentan dieses Muster, er sieht halt fallende Ratings und die
Ja.
fallen ja extrem momentan.
Ja.
Und versucht darauf so zu reagieren nach dem Motto: Okay, ich habe es früher geschafft, ich mache es genauso wie früher. Und
Ja.
das funktioniert nicht. Sobald die Leute, gerade bei NXT, du hast das Network, wo du halt Backstage-Stories hast, wo du genau siehst, wie ist das in echt.
Ja.
Und das nutzen sie gar nicht. Du hast einerseits halt im Grunde genommen das Network, wofür sie bewerben, wo du halt genau dieses Echte siehst. Dann hast du dann Raw und SmackDown und die Pay-Per-Views, wo du genau das Künstliche nur siehst.
Ja.
Und das passt nicht, das wollen die Leute auch nicht. Und ich denke, wenn die das umstellen würden, würden auch die Ratings deutlich nach oben gehen, weil die Leute haben ja schon Bock drauf.
Ja, ich glaube halt auch, dass Leute wollen eben überspitzte Figuren der echten Persönlichkeiten irgendwie sehen. Und die
Genau.
muss man eben dann versuchen irgendwie darzustellen. Deswegen finde ich zum Beispiel auch, dass diese Sit-Down-Interviews auch gar nicht oft genug benutzt werden als Stilmittel, um die Figuren zu präsentieren. Bei Owens und Zayn haben sie das letztens gemacht. Das fand ich zum Beispiel ganz fantastisch.
Da war auch
Bei
im Übrigen der Trailer grandios.
ja,
Also
absolut.
von einfach, dass die auch gezeigt haben, hier das Foto, wo die beiden zusammen im Urlaub waren und Co. Grandios, weil das ist dann glaubwürdig. Du hängst dann davor und du weißt genau, okay, klar, die Leute, die waren zusammen, das sind Freunde, was sie auch betonen, aber es geht um den Titel. Und das ist dann direkt so, wo du denkst, wie in echt, wie beim Rocky, weißt du, scheiß auf Freundschaften, hier geht's um den Titel.
Ja, eben. Und das reicht ja auch. Also das ist ja, das erzeugt einfach eine Grundemotionalität, die dich in den Kampf mit reinzieht. Und das hat bis jetzt bei mir fast gar kein einziger Reigns-Kampf geschafft, außer vielleicht der gegen Lesnar. Ja, und
Ja,
das.
das ist ja das Problem. Ist
Ja.
genau wie bei Lesnar. Bei Lesnar ist ja auch so, die betonen ja auch, von wegen, ich komme nur, wann ich möchte und ich zerstöre dann. Und ich bin halt das Biest und ich verstehe halt nicht, warum die das halt nicht erkennen, dass es halt bei manchen funktioniert und dass halt einfach den Wrestlern mehr Freiheiten geben, weil ich glaube, vom Talent her gab es noch nie so einen starken Roster wie jetzt.
Absolut,
Aber.
das sehe ich auch so. Also das ist eigentlich eine unfassbare Mischung, auch wieder was so die alten Leute in Anführungsstrichen angeht, die aber noch was können, sei es jetzt ein Cena oder ein Randy Orton. Gleichzeitig hast du dann aber auch noch diese Generation aus den letzten 5 Jahren mit The Shield, den Wyatts und sowas und dann aber auch noch die neuen Stars, die jetzt nach oben gekommen sind von NXT, sei es jetzt ich meine, ich wollte gerade sagen, Kevin Steen. Kevin Owens kam letztes Jahr hoch. Du hast jetzt Leute wie Sami Zayn oder auch hier Big Cass, den ich übrigens auch als Einzelwrestler sehr, sehr schätze. Also da bin ich sehr gespannt, wo der in 4, 5 Jahren steht. Aber du hast einfach unfassbares Talent in diesem Pool. Und tatsächlich sehe ich auch so, dass Roman Reigns da, klar wird man den noch über lange Zeit oben halten, aber ich befürchte da auch, dass der auf lange Sicht vielleicht sogar in der Masse an charismatischen Leuten, die halt vielleicht ein etwas bessere Connection zum Publikum haben, dass der da untergehen könnte.
Ja, so in etwa wie Sheamus damals gepusht, wie sonst was.
Ja.
Und dann nach und nach immer weiter runtergerutscht, ohne dass man es wirklich gemerkt hat. Und ja, ich verstehe momentan die WWE nicht. Vor allen Dingen, man müsste doch eigentlich sehen, auf welche Fäden die Crowd am meisten reagieren. Zum Beispiel auch bei den Diven, die Dreierfäde, wo sie halt auch eingebaut haben, wir sind zusammen von NXT hier rübergekommen und die, den Background mitgezeigt haben. Es wirkte authentisch, da gab es zwar auch klar Heel und Face, aber glaubwürdig. Und sobald das glaubwürdig war, die Leute sind ja abgegangen auf dieses Match. Also es war ein Diven-Match und die Leute wollten das unbedingt sehen.
Ja, natürlich. Also
Und das
das.
könnte man bei Reigns halt auch machen. Die sollen einfach seinen Background mit einbauen und ihm Freiheiten geben, weil sonst, wie du schon sagst, er wird verschwinden.
Hallo,
Und
die haben
das
doch
wäre halt
jetzt den
schade.
Background mit eingebaut, mit den Usos.
Ich meine den reellen Background.
Ja, nee, ich habe da auch echt große Angst vor, dass er halt irgendwann einfach untergeht. Und wie du gesagt hast, er ist dann eigentlich das Bauernopfer vom WWE-Booking der letzten Jahre. Und dann landet er halt irgendwann in der Midcard und zieht X-Pack-Heat, wie ich es immer so schön sage.
Ja, so in etwa.
Ja,
Ja,
also.
wobei ich das Problem auch momentan ein bisschen Angst auch habe bei Ambos und anderen.
Ja,
Also,
Ambrose ist sich auch sehr problematisch aktuell.
ja, nur ich verstehe es halt nicht, warum. Auch hier wieder, lass ihn einfach sein, wie er ist und das ausbauen und jetzt wird er momentan auch so schemenhaft immer mehr dargestellt.
Ja, deswegen, also ich. Ja, also auch gerade da, seit WrestleMania finde ich, hat Ambrose extrem an Standing verloren und diese Fehde mit Jericho, obwohl ich jetzt denke, dass das morgen bei Extreme Rules, also wir nehmen den Podcast am Samstag auf, das wird ein guter Kampf werden. Und aber trotz alledem, ich weiß nicht, ob Ambrose da jemals den Sprung nach ganz oben schaffen wird. Das.
Potenzial hätte er. Das Problem
Ja.
ist halt, er wird jetzt momentan nur noch durchgeknallt dargestellt und nur noch überzeichnet. Und dieses Überzeichnete, ja, haben wir ja schon gesagt, das ist einfach fatal. Und vor allen Dingen, das Problem bei jedem überzeichneten Charakter, der bislang in der WWE war, meiner Meinung nach, die Überzeichnung sorgt irgendwann für eine Reizüberflutung. Und dadurch wird es irgendwann immer weniger die Reaktion und dann belanglos. Und da muss man halt gegenwirken, wenn man halt denkt, welche Stars waren die größten. Das waren immer welche, die halt nie überspitzt waren. Undertaker vielleicht noch, aber der hat zumindest sein Gimmick immer durchgezogen, glaubhaft.
Ja, und
Aber
der hat ja
sonst.
auch verschiedene Evolutionsstufen durchgemacht im Prinzip. Also ich meine.
Genau, aber ihm hast du es halt immer abgekauft.
Ja, absolut. Das
Und
ist.
alle anderen Wrestler, wenn du halt denkst, die mit den Super-Gimmicks hatten oder sonst was, die waren halt vielleicht mal kurz oben, wurden gepusht, und sei es ein Tensai oder sonst was, aber dann sofort fallen gelassen, weil die Crowd irgendwann, der Impact ist zwar da, aber dann ist er schnell wieder weg.
Ja.
Und das kannst du nur halten, indem das halt glaubwürdig ist.
Ja, und das fehlt halt gerade auch bei Roman Reigns. Und ich glaube, damit können wir diese Geschichte auch irgendwie so ein bisschen abschließen, dass eigentlich Roman Reigns alles Potenzial hätte, um wirklich der Topstar und auch das Gesicht von WWE zu sein. Aber dass WWE halt gerne ein anderes, naja, ein anderes Profil quasi hätte im Prinzip von ihm, als das, was das Publikum sehen möchte.
Ja, es kommt mir halt ein bisschen vor wie eine Marketingkampagne.
Ja,
Wo du
genau.
halt unbedingt jemandem ein Produkt einzwängen willst, das er gar nicht möchte.
Ja, genau. Das
Zumindest nicht auf diese Art und Weise.
ja, aber deswegen verstehe ich nicht. Mein WWE ist ja, das Entertainment steht ja nicht umsonst inzwischen da so dick und breit im Namen. Und letztlich machst du ein Entertainment-Produkt und dann hörst du halt nicht aufs Publikum.
Ja.
Das ist halt so das Ding. Du willst irgendwas verkaufen, ein Entertainment-Produkt. Das ist so, als wenn bei The Walking Dead auf einmal Einhörner rumrennen würden.
Ja, oder du verkaufst irgendwie Eis mit Steingeschmack und sagst, ihr müsst das jetzt essen.
Ja,
Das ist
deswegen, also
halt, eigentlich
das.
läuft es ja andersrum, aber die WWE, ich glaube, das Problem ist halt wirklich Vince. Ich meine, ich kenne ihn nicht persönlich, aber man liest ja genau genug Backstage. Vince ist einfach noch zu oldschool und sein
Ja.
Ego einfach zu sehr gefangen. Und ich glaube, unter Hunter könnte die WWE richtig aufblühen und dann auch meinetwegen mit Roman Reigns als Topstar.
Ja, das denke ich auch. Aber dann beschließen wir einfach mal diesen Podcast. Wir kratzen schon wieder an der einen Stunde. Und vor allem, es gibt ja dann am entweder Montagabend, Dienstag früh, je nachdem, wann der Kollege Simon Zeit hat, gibt es dann den nächsten Podcast schon, den Review-Podcast zu Extreme Rules. Und insofern haben wir dann noch viel, viel mehr Roman Reigns. Man kann nie genug Roman Reigns am Wochenende haben, sage ich immer. Ich danke euch schon mal fürs Zuhören. Ich danke dir, David, dafür, dass du mal wieder fachmännisch und fachkundig hier an meiner Seite gestanden hast.
Gerne wieder.
Und ja, ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende und wir hören uns zur Extreme Rules Review wieder. Bis dahin, man sieht sich und hört sich vor allem. Bis denn.